Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Und mit dem Deutschen Sachbuchpreisträger 2026. Der beendete am Abend seine Dankesrede so.
Ich hoffe, dass es diesen Preis noch lange geben wird und freue mich wahnsinnig darüber. Ich bin überglücklich.
Konstantin Richter, so heißt der überglückliche Autor. Sein Buch 300 Männer, Aufstieg und Fall der Deutschland AG erzählt die Geschichte eines Netzwerks, das bis heute die Politik und die Unternehmenskultur der Bundesrepublik prägt. Gleich sprechen wir mit dem Preisträger. Dann besuchen wir eine Pop-up-Galerie, die wurde gerade an sehr prominente Adresse eröffnet, nämlich am Amtssitz des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue. Und wir fragen, welche Schäden die jüngsten israelischen Angriffe an UNESCO-Weltkulturerbestätten im Libanon angerichtet hat. Wir erinnern an eine spektakuläre Fehde des Kunstbetriebs aus der Welt der Superreichen. Und dann schauen wir, so kurz vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft, auf ein immaterielles Weltkulturerbe, und zwar den Bolzplatz. Ein Ort, an dem die Karrieren der meisten Fußballer einst begonnen haben dürften. Warum es davon immer weniger gibt, auch das interessiert uns. Das alles in der kommenden Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. 239 Bücher standen zur Auswahl beim Deutschen Börsenverein. 8 Finalisten auf der Longlist. Bücher zu Themen wie KI, Medizinethik, Meinungsfreiheit oder Zukunftsfragen. Und heute Abend dann in der Hamburger Elbphilharmonie, da gab es die Preisverleihung. Und der Preisträger des Sachbuchpreises 2026, das ist der Wissenschaftsjournalist Konstantin Richter. 300 Männer. Aufstieg und Fall der Deutschland AG, so heißt sein Buch. Und ich konnte Konstantin Richter kurz nach der Preisverleihung sprechen. Herr Richter, erstmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis.
Herzlichen Dank. Ich bin wahnsinnig glücklich.
Ja, das hat man gemerkt, auch bei der Dankesrede, die Sie gehalten hatten. Es wirkte, als hätten Sie wirklich erst in dem Moment erfahren von dem Preis. Ist das so?
Das ist so, ja, klar.
Okay, man hat keine Vorahnung und auch keine geheimen Tipps vorher.
Ja, ist dann so, man hat verschiedene Ahnungen, aber die gehen ja manchmal auch in die andere Richtung und dann denkt man irgendwie, man kann jetzt auch nicht endlos spekulieren.
Sie schreiben regelmäßig für deutsch- und englischsprachige Medien wie The Wall Street Journal, The Guardian, The New York Times oder Die Zeit. Sie haben Bücher veröffentlicht, wie zuletzt Die Kanzlerin, eine Fiktion. Und in Ihrem jetzt ausgezeichneten Buch, da schreiben Sie über ein Phänomen, das lange Zeit als so eine Art Markenzeichen der deutschen Volkswirtschaft gegolten hat, die sogenannte Deutschland AG. Das ist ja so eine Art Zusammenspiel von Großunternehmen, Banken, Versicherungen. Wofür, Herr Richter, steht diese Deutschland AG für einen gemäßigten Kapitalismus?
Also die Deutschland AG steht zunächst mal für das typisch deutsche Unternehmen, so wie es in der Vergangenheit existiert hat. Und ja, man kann auch sagen, es hat mit einem gemäßigten Kapitalismus zu tun. Aber zunächst mal ist es vor allen Dingen das Netzwerk von deutschen Unternehmern und Managern, deren Unternehmen über Aktienpakete aneinander beteiligt waren. Das hieß dann, dass diese Männer sich in bestimmten Gremien wie Aufsichtsräten immer wieder begegnet sind. Und weil sie, sagen wir, Außenseiter eigentlich nicht zugelassen haben, haben diese Menschen sehr, oder diese Männer, darf man in diesem Fall sagen, sehr ähnlich gedacht und sehr ähnlich gehandelt.
Also so ein in sich abgeschlossenes System?
Das kann man so formulieren, ja.
In Ihrer Dankesrede, da haben Sie verraten, dass Sie über 20 Jahre dieses Projekt mit sich herumgetragen haben, aber immer wieder Zweifel hatten, sich das nicht zugetraut haben. Sie sind, das verrate ich an der Stelle, Jahrgang 1971. Was hat Sie denn gereizt, sich mit der Geschichte dieser Deutschland AG zu beschäftigen? Sie waren ja, als Sie angefangen haben, über dieses Projekt nachzudenken, ein junger Wirtschaftsjournalist und da interessiert man sich ja vielleicht eher für New Economy oder sowas. Was hat Sie gereizt, sich ausgerechnet diesem Thema zu widmen?
Ja, ich hatte Literatur und Philosophie studiert in Edinburgh und bin dann, weil ich recht gut Englisch schrieb, bin dann noch jung Reporter des Wall Street Journal geworden, habe da mit diesen doch sehr alten Unternehmen zu tun gehabt und fand die immer faszinierend. Und ich habe es mir aber, das hatten Sie auch gerade erwähnt, ich habe es mir nicht zugetraut, das Buch zu schreiben, weil ich erstmal, ich habe 10 Jahre fast nur auf Englisch geschrieben, erst im Studium und dann auch für verschiedene Medien. Und ich hatte die Sprache nicht dafür, deswegen hat es dann so lange gedauert.
Diese Deutschland AG, die ist ja vor über 100 Jahren entstanden und verschwand dann, kann man vielleicht sagen, in der Endphase des 20. Jahrhunderts. 300 Männer, so verrät ja der Titel Ihres Buches. Das ist eine kleine männliche Elite, die steuerten diese AG. Was waren das denn für Männer?
Also zunächst mal die Deutschland AG, das ist ein Begriff, der aus der Nachkriegszeit stammt, weil die Hochzeit dieses Systems, dieser Netzwerke, das war eigentlich nach 1945. Und dennoch kann man sagen, dass die Ursprünge eigentlich in der Kaiserzeit liegen. Und deswegen reicht mein Buch von, ich fange an mit dem Jahr 1870, der Gründung der Deutschen Bank. Und es geht bis in die 90er. Und ja, ich versuche schon auch ein Stück weit die Mentalität dieser Menschen zu beschreiben. Das reicht jetzt, würde jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn ich das alles aufführe. Aber man kann vielleicht sagen, ja, es war ein exklusiver Zirkel. Es wurde konservativ geführt. Es gab irgendwann dann auch die Sozialpartnerschaft. Typisch war auch die Hauskarriere, dass man bei einem Unternehmen blieb und die typischen Manager oder Unternehmer waren technisch oder wissenschaftlich geschult, lange Zeit nicht notwendigerweise betriebswirtschaftlich.
Vielleicht nennen wir mal ein paar von diesen 300 Männern, die man heute vielleicht noch kennen könnte.
Ja, also der Begriff stammt von Walter Rathenau. Das war der Sohn des Gründers Emil Rathenau. Und Rathenau war vor dem Ersten Weltkrieg und dann auch danach Mitglied zahlreicher Aufsichtsräte. Er war später natürlich auch Außenminister, aber er war Exponent, sagen wir, dieser 300 Männer. Aber andere Figuren, die wichtig waren, waren vor allem in den 50er und 60ern Hermann Josef Abs, der erst Vorstandssprecher und später Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank. Ja, und dann kommen wir dann irgendwann auch in die 90er und da kamen dann die Manager, eine Generation von Managern, die Dinge anders machen wollten. Man kann ein bisschen zugespitzt sagen, amerikanischer. Und das sind dann so Namen wie Jürgen Schremp, Thomas Middelhoff oder Jürgen Dormann von Höchst.
Jetzt heißt Ihr Buch ja Aufstieg und Fall und endet ja irgendwie diese Deutschland AG in den 90ern. Was hat denn den Fall dieses Systems eingeläutet, die eben erwähnten Managertypen?
Ja, ein kluger Leser hat mir einen Brief geschrieben und gesagt, war es nicht eher ein Niedergang? Und da habe ich gedacht, ja, er hat vollkommen recht, denn es gibt zwar einen Fall, aber der Niedergang begann eigentlich in den 60ern, als diese Art und Weise, wie geführt wurde, autoritär, hierarchisch und eben sehr exklusiv, schon nicht mehr ganz in die Gesellschaft passte. Es gibt dann noch verschiedene, sagen wir, Einflüsse von außen, die dazu geführt haben, dass das auch nicht mehr ging, aber wenn man einen Punkt nennen will, an den man als, sagen wir, als Fall definieren könnte, dann, oder einen Endpunkt, dann war es vielleicht die Steuerreform Ende der 90er, als die Unternehmen und die Banken und Versicherer insbesondere die Anteile an allen großen deutschen Industrieunternehmen hatten, diese Beteiligung steuerfrei verkaufen konnten. Nur da hat mein Lektor dann sehr zu Recht gesagt, also du schreibst 500 Seiten, da kannst du jetzt nicht als Höhepunkt, da kannst du jetzt keine Steuerreform verkaufen.
Jetzt ist Ihr Buch ja auch ein vielschichtiges Panorama deutscher Machtverhältnisse erzählt anhand von Wirtschaftsgeschichte. Frauen, weil das Buch heißt ja 300 Männer, Frauen spielen da offenbar gar keine Rolle.
Ja, also ich habe den Titel 300 Männer gewählt, weil ich zeigen wollte, dass es ein unterhaltsames Buch ist, dass es anhand von Personen erzählt wird, dass natürlich auch eine Analyse geliefert wird. Aber die erste Frau, die ich erwähne, ist Margarete Steiff, die Elefantenkissen genäht hat und dann Näherin eingestellt hat, um, sagen wir, eine Kuscheltierfirma zu gründen, Steiff. Es gab in Familienunternehmen dann immer wieder auch Frauen, die anstelle der Männer, die vielleicht, sagen wir, als Witwe oder aus anderen Gründen das Unternehmen übernommen haben und auch erfolgreich geführt haben. Aber in diesem System, das ich beschreibe, der, sagen wir, großen Industriekonzerne und Bankiers in diesen Aufsichtsräten, da tauchten die ersten Frauen wirklich auch in den 70ern auf und dann vermehrt in den 80ern.
Mit Blick auf diesen exklusiven Zirkel dieser 300 Männer, da zeigen Sie sich ja auch sehr begeistert von der Konsensbereitschaft, der Orientierung an langfristigen Zielen. Ich zitiere jetzt aus dem Buch. Und dem Blick fürs große Ganze. Ist das etwas, was heute, wir stehen ja einer Krise gegenüber wirtschaftlich, ist das etwas, was heute vielleicht fehlt, diese, ich nenne es jetzt mal Tugenden?
Nein, dieses System hatte Vorteile, die haben Sie gerade benannt. Es hatte auch große Nachteile, weil sich ja immer wieder die gleichen Menschen, ähnlich geprägt, eben alte Männer, trafen und da frische Ideen und Leute, die anders gedacht haben, keine Chance hatten. Insofern sagen wir, dass das aufgebrochen werden musste, ist klar. Die Frage ist jetzt, was ist eigentlich die Identität der großen deutschen Unternehmen heute? Und da würde ich sagen, dass ein Teil dieser, sagen wir, auch der Sozialpartnerschaft, der Resilienz und vielleicht auch der Netzwerke. Netzwerke, das ist ja ein Begriff, der ist manchmal negativ besetzt, aber es kann auch etwas Positives sein. Ein Teil dessen, das könnte man auch wiederbeleben. Es müsste nur ganz anders sein als früher.
Jetzt lautet die Begründung der siebenköpfigen Jury, sie lieferten mit ihrem Buch eine Grundlage, die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Die Deutschland AG bestimmt ja bis heute unser Selbstverständnis als erfolgreiche Wirtschaftsnation. Welche konkreten Schlüsse lassen sich denn aus der Beschäftigung mit dieser AG für die Zukunft ziehen? Haben die da was zu bieten?
Ich habe mir da viel Gedanken gemacht. Ich habe auch einen Epilog geschrieben, der von dem Jahr 2000 bis 2020 oder 22 oder was weiß ich, reicht, also in die Gegenwart. Ich habe da ein paar Ideen, muss aber auch sagen, dass ich eigentlich eher etwas liefern wollte, dass Menschen, die sich für Wirtschaft interessieren oder vielleicht auch die Unternehmensgeschichten nicht kennen, erstmal die Grundlage liefern wollte, um Selbstschlüsse zu ziehen. Ja, wer sind denn diese Unternehmen heute? Wie waren die früher? Was haben die für eine Kultur gehabt? Und was ist die Kultur jetzt? Und ich wollte auch das Interesse an diesen Unternehmen wecken, die ja enorm einflussreich sind, dass gerade Leute auch, die zwar wissen, dass in der Wirtschaft derzeit einiges im Argen liegt, dass man sich auch für die interessieren muss, damit man dann sagen kann, ja, was wollen wir eigentlich von diesen Unternehmen? Die sind ja nicht im luftleeren Raum, sondern da gibt es ja gute Gründe zu sagen, dass man die Öffentlichkeit auch ein Interesse daran haben sollte und Anteil nehmen. Und letztlich auch gerade jüngeren Leuten, denke ich, sollte man sagen, dass sie in diese Unternehmen oder in die Wirtschaft gehen sollten und da auch gestalten können.
Also man kann ein bisschen was lernen, wenn man ihr Buch liest, ja? Oder Anregungen beziehen für das Arbeiten in Unternehmen heute?
Ich denke schon. Ich denke, ein Wissen, dass man braucht, um sich auch in der heutigen Unternehmenswelt zurechtzufinden.
Dann kann man nur hoffen, dass möglichst viele Unternehmer sich in ihr Buch vertiefen. Und zwar heißt das Buch 300 Männer, Aufstieg und Fall der Deutschland AG. Erschienen ist es im Surkamp Verlag und die 544 Seiten gibt es für 30 Euro. Konstantin Richter ist der Gewinner des Deutschen Sachbuchpreises 2026. 25.000 Euro Preisgeld gibt es da übrigens, Herr Richter. Sitzen Sie schon am nächsten Projekt?
Ich sitze schon am nächsten Projekt, aber ich habe ja jetzt 20 Jahre an diesem anderen Projekt gearbeitet. Da wäre es vielleicht ein bisschen verfrüht, wenn ich schon über das nächste rede.
Dann wünsche ich Ihnen erstmal einen wunderschönen Abend. Feiern Sie sich, lassen Sie sich feiern und nochmal herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Dank.
Es passiert nicht so oft, dass die Bürger einfach so durch den Sitz des Bundespräsidenten spazieren dürfen. Jetzt ist dafür allerdings Gelegenheit, denn das Schloss Bellevue in Berlin-Tiergarten muss in den kommenden Jahren grundlegend saniert werden. Also bezieht das Bundespräsidialamt einen temporären Amtssitz am Spreebogen gegenüber dem Hauptbahnhof. Und bevor die Bauarbeiten beginnen, da wird in den historischen Räumen, die ja jetzt leer sind, 2 Wochen lang zeitgenössische Kunst gezeigt. Freiraum Kunst, Akademie der Künste Goes Bellevue, so der Titel der Pop-up-Ausstellung. Die Karten sind kostenlos für alle Bürgerinnen online buchbar und längst ausverkauft. Kunstkritikerin Claudia Wieler konnte sich für Fazit bereits umschauen.
Freiraum Kunst steht in großen Lettern auf einer blauen Plane auf dem Dach von Schloss Bellevue. Bis weit in den Tiergarten kann man ihn sehen, den Schriftzug von Künstler Christian Awe. Das metallene Blau leuchtet in der Sonne.
Blau, Farbe der Freiheit, der Sehnsucht, als Wasserquelle des Lebens, was, wenn man aufpasst, schnell durch die Hände zerrinnt, wie aber eben auch unsere Demokratie. Die Quelle der Demokratie für mich ist eben Dialog, Toleranz. Und dazu soll diese Ausstellung eben mit einladen, dass wir sagen, Mensch, lasst uns doch mit den Bürgern hier nochmal in den Dialog treten und nochmal ein Statement für die Kunst und Kultur setzen.
Kunst und Kultur stehen unter Druck. Das haben alle Beteiligten heute Vormittag immer wieder betont. Und darum war es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch wichtig, seinen Amtssitz temporär für die Kunst freizuräumen.
Wir als Gesellschaft, wir brauchen Kunst. Eine Demokratie ohne freie Kunst verliert die Fähigkeit zur Selbstkritik. Und eine Kunst ohne Freiheit verliert ihre gesellschaftliche Relevanz. Kunst braucht vielleicht auch Gelegenheiten wie diese, die Einladung in den öffentlichen Raum mit der Bitte, sich zu den Zäsuren und Veränderungen im politischen Alltag zu Wort zu melden.
20 Künstlerinnen und Künstler bespielen die leeren Präsentations- und Protokollzimmer. Die Werke verteilen sich fast schon dezent über 2 Etagen, drängen sich nicht auf. Viele Werke fügen sich fast selbstverständlich in die eher schlichten klassizistischen Räume, wie die riesigen Farbtafeln auf Sperrholz von Katharina Grosse, die fast schon lässig an einer Wand lehnen und dem riesigen Kronleuchter an der Decke seine Schwere nimmt. Oder die fast 5 Meter große Collage von Monica Bonvicini, bestehend aus Schnipseln tausender Frauenkörper, die von weitem wirkt wie ein Wandteppich. Im Eingangsbereich hängt ein übergroßes, buntes Porträt einer fiktiven Bundestagspräsidentin vom Künstler El Borro. Eine ironische Anspielung auf die nächste Bundespräsidentenwahl. Ein übergeordnetes Thema für die Ausstellung gibt es nicht. Sie musste in nur wenigen Monaten gestemmt werden. Da war keine Zeit für ein ausgefeiltes kuratorisches Konzept.
Die Gefahr zeichnet sich ab, dass die Debatten sich so weit verengen, dass wir kaum noch über Kunst sprechen und Kunst nur noch als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln begreifen, um hier mal das so deutlich zu sagen. Und in dem Sinne sind die Arbeiten, die wir ausgewählt haben, nicht direkt politisch, wie man das heute denkt, dass wir uns ständig zu tagespolitischen Dingen äußern müssen. Das tun wir auch. Aber ich denke, wir müssen jetzt noch mal einen Schritt zurücktreten und die eigentliche Wirkung von Kunst wieder in den Vordergrund rücken.
Es scheint so, als würde der Kurator und Vizepräsident der Akademie der Künste, Anligo, aus einer Not eine Tugend machen wollen. Denn natürlich haben die KünstlerInnen Werke in die Ausstellung gegeben, die dezidiert politische Botschaften transportieren. Wie die Videoarbeit Geburtshaus Goebbels von Gregor Schneider, in der er zeigt, wie er zunächst in diesem belasteten Haus lebt, um es dann vollständig zu entkernen. Oder Karin Sander, die Frank-Walter Steinmeier abgescannt und im 3D-Drucker eine Skulptur von ihm angefertigt hat. Und so steht der Bundespräsident 36 Zentimeter klein auf einem hohen Sockel, mitten in dem Saal, in dem wichtige politische Reden gehalten werden und der vom Setting nicht verändert werden durfte.
Das heißt, der Teppich, die Vorhänge und all das, was wir hier an Ausstattung sehen, musste erhalten werden, falls etwas passiert und der Bundespräsident eine Rede halten muss. Und dieses Thema der Stellvertretung, der Repräsentation haben wir 1:1 umgesetzt. Wenn das der Raum ist, der für den Bundespräsidenten vorbehalten ist, stellen wir ihn doch da hinein. Und das ist die Frage der Stellvertretung von Macht in Bildnissen.
Etwas mehr Kontextualisierung hätte der Ausstellung gut getan. Trotzdem sind die kommenden 2 Wochen für die Kunst ein gutes Zeichen, dass die Politik ihnen weiterhin Freiräume ermöglicht. Die meisten BesucherInnen werden allerdings die Ausstellung als einmalige Gelegenheit nutzen, Schloss Bellevue von innen zu sehen.
Claudia Wieler über Freiraumkunst, Akademie der Künste Goes Bellevue, zu erleben bis zum 28. Juni, aber leider nur für all jene, die sich rechtzeitig ein Online-Ticket gesichert haben. Noch 3 Tage bis Donnerstag, dann geht sie los, die Fußball-Weltmeisterschaft. Anlass für uns mal auf einen Ort zu schauen, an dem viele Fußballkarrieren begonnen haben, nämlich den Bolzplatz. Seit diesem Jahr zählt die Bolzplatzkultur als, Zitat, Schule des Lebens zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands. Und das, obwohl oder gerade weil immer mehr dieser Plätze verschwunden sind oder verschwinden. Was das für die Zukunft des Fußballs bedeutet, das kann uns jetzt Jürgen Mittag erklären. Er ist Professor am Institut für europäische Sportentwicklung und Freizeitforschung an der Deutschen Sporthochschule Köln und jetzt live am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Mittag.
Guten Abend.
Sie forschen, Herr Mittag, schon seit vielen Jahren zum Phänomen Bolzplatz. Vielleicht starten wir ganz einfach mal mit einer Definition. Was genau verstehen wir denn darunter? So ein Stück Wiese mit hier 2 Jacken und da 2 Rucksäcke als improvisierte Tore. Ist das schon ein Bolzplatz?
In der Tat ist das eine zentrale Herausforderung, den Bolzplatz als solches zu umreißen oder zu definieren. Denn es ist eben vielmehr die Praxis, die Bolzplatzkultur, die enger zu fassen ist als der Bolzplatz selber. Im engeren Sinn ist der Bolzplatz ein Gitterkäfig mit einer Umrandung, die den Ball eben sichern soll oder besser gesagt die umliegende Wohnung oder auch Häuser und Autos im Umfeld. Und ein paar Toren, die auf dem Platz stehen, aber schon die Frage des Unterbodens, der Beschaffenheit des Grundes ist völlig unklar. Das kann ein Aschenplatz sein, das kann Asphalt sein, das kann aber auch die Wiese am Stadtrand sein. Gemeinhin ist den Bolzplätzen nur, dass sie eben gerade nicht den formalen Maße des offiziellen Fußballs entsprechen und dass 2 Tore in irgendeiner Form als Markierung herhalten. Alles andere ist erstmal Verhandlungssache und nicht Gegenstand einer festen Definition.
Sind die Bolzplätze jetzt eigentlich die Urform des Fußballplatzes? ist, weil Sie sagten ja gerade, es gibt nicht diese klassischen Abmaße, also die klassischen Maße wie bei einem Fußballplatz, oder gab es zuerst den Fußballplatz und man hat dann einfach so ein bisschen abgewandelt, improvisiert mit ein bisschen weniger Platz?
Nun, der Fußball ist als englisches Spiel relativ schnell nach Deutschland gekommen und ist dort vor allen Dingen erstmal an Schulen gespielt worden. Insofern war der Vereinsfußball immer dominant gewesen. Es hat aber auch schon frühzeitig parallel zum Vereinsfußball so etwas wie einen selbstorganisierten Fußball gegeben, der gerade auch in den Großstädten, in den urbanen Ballungszentren, dann eben auch auf bestimmten abgesteckten Plätzen stattgefunden hat. Weitaus bekannter und auch geläufiger war allerdings bis weit in die 50er Jahre hinein der Straßenfußball, weil man noch genug freie Plätze hatte und nicht alles in den Städten bebaut war, konnte man, wenn man dem Fußball jenseits des Vereins gefolgt ist, das eigentlich auch noch sehr gut und sehr bequem auf der Straße selbst tun, was dann irgendwann in den 50er Jahren nicht mehr möglich war.
Wahrscheinlich vor allen Dingen in Westdeutschland, weil im Ostdeutschland gab es ja immer noch relativ wenig Autos, oder?
Das, was wir für die Großstädte des Westens untersucht haben, aber auch für kleine und Mittelstädte, in der Tat, ab Mitte der 1950er Jahre setzte so etwas wie eine Massenmobilisierung in Deutschland ein, relativ schnell. Und deswegen begannen dann auch ab den 1970er Jahren Kommunen neben den Spielplätzen für die kleineren Kinder auch so etwas wie Bolzplätze für die etwas älteren Kinder und Jugendliche flächendeckend zu etablieren, auch Wohnbaugesellschaften, auch private Investoren, die diese Spielräume entsprechend zur Verfügung gestellt haben.
Jetzt gibt es immer weniger solcher Plätze zum Fußballspielen, also solcher improvisierter Plätze, muss man sagen. Woran liegt das? Liegt es an der Verdichtung der Städte oder warum gibt es immer weniger dieser Bolzplätze?
Nun, es gibt zwar immer noch eine ganze Menge von Bolzplätzen, aber sie sind herausgefordert. Auf der einen Seite von denjenigen, die sie unterhalten oder betreiben, vor allen Dingen von den Kommunen. Wohnraum oder überhaupt Fläche in einer Kommune ist knapp und eine begehrte Ressource. Und da kann es dann eben mal passieren, dass ein Bolzplatz auch zum Wohnraum umfunktioniert wird, vielleicht auch ein Parkhaus oder eine andere Funktionalität vorgesehen ist und Bolzplätze dann verschwinden oder sie auch einfach nicht unterhalten und gepflegt werden. Und wenn dann eine große Wasserlache da ist statt eines Bolzplatzes, wird der vielleicht auch nicht in dem Maße genutzt. Auf der anderen Seite steht aber auch durchaus so etwas wie ein verändertes Freizeitverhalten bei Kindern und Jugendlichen. Wenn man berücksichtigt, dass wir zunehmend von Digitalisierungsangeboten herausgefordert werden und Kinder und Jugendliche eben mehr Zeit im heimischen Kinderzimmer verbringen als draußen auf der Straße oder auf dem Bolzplatz, und dann kommt auch vielleicht noch zunehmend mehr die Ganztagsschule hinzu, dann sieht man, warum Bolzplätze vielleicht schon allein aufgrund dieses veränderten Freizeitverhaltens nicht mehr in dem Maße wie früher in Anspruch genommen werden.
Also weil die Kinder und Jugendlichen mehr drin hocken und daddeln wahrscheinlich. Viele Nachwuchstalente haben ihre Karrieren auf Bolzplätzen begonnen. Was würden Sie sagen, Herr Mittag, was bedeutet das Verschwinden dieser Orte für die Zukunft des Fußballs?
Und ich würde zwar noch nicht von einem Verschwinden in der Fläche sprechen, aber eine wirklich etablierte Praxis, nämlich das eigene Erfahren, das eigene Erleben und vor allen Dingen auch das eigene Aushandeln von Problemen, von Herausforderungen, von Spielregeln, von gemeinsamen Interaktionsmechanismen, das droht zu einem guten Teil verloren zu gehen. Und das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Errungenschaft, dass es neben den formalen Institutionen wie Schule oder Vereine eben auch einen Platz, einen Ort, eine Stelle gibt, bei dem Kinder sich selber erproben und erfahren können und bei dem sie auch ihre eigenen Regeln schaffen können und miteinander interagieren können. Und diese Herausforderung, der muss man sich stellen und überlegen, was kann man vielleicht als Alternativangebote schaffen, damit Kinder in der gleichen Form wie in der Vergangenheit vielleicht weiter Praktiken pflegen, die auch durchaus für das gemeinsame Miteinander wichtig sind. Nicht nur für den Fußball, sicherlich haben einige Profis gerade das kleine 1-gegen-1 auf dem Bolzplatz sehr gut lernen und erproben können, was man eben auf dem großen Feld vielleicht gar nicht in der Form machen kann. Aber viel wichtiger ist das auch für die Gesellschaft, das Miteinander, was auf dem Bolzplatz erlernt, erfahren wird.
Jetzt ist ja dieses Label immaterielles Kulturerbe, hat man oft den Eindruck, wird auf sowas raufgeklebt, wenn es irgendwie dem Verschwinden anheimfallen könnte. Also es ist dann meistens so ein Weckruf, Achtung, hier verschwindet möglicherweise was. Was für Alternativen oder Möglichkeiten könnte es denn geben? Sie haben ja gerade angesprochen, man müsste da nach Alternativen suchen. Wie könnte sowas denn aussehen?
Nun, zum einen müssen wir feststellen, auch gerade im Vergleich zu anderen Ländern, dass Bolzplätze oder generell freie Plätze zum Fußballspielen immer noch sehr stark gefragt sind. Das sieht man zum Beispiel in anderen Ländern, während China es sieht, Menschen nicht einfach auf der Straße selbst organisiert Fußball spielen. Gleichwohl verändern sich eben Freizeitverhalten und da ist dann manchmal auch zum Beispiel der Multifunktionsbolzplatz gefragt, der neben den zwei Toren vielleicht auch noch ein paar Basketballkörbe hängen kann, sodass eben auch die Gelegenheit besteht, über andere Sportarten, über andere Möglichkeiten, über andere Zugänge auch den Bolzplatz zu entdecken. Und wenn der Bolzplatz dann vielleicht auch keinen harten Asphalt als Untergrund hat, der besonders verletzungsträchtig ist, sondern eher einen weichen Gummi unter eine Unterlage als Unterlage hat, dann ist auch vielleicht die Eltern etwas begeisterter, sodass man die Kinder auch gerne und freiwilliger auf dem Bolzplatz lässt, das bisweilen im Augenblick passiert, wenn man eine Sorge hat.
Jetzt ist leider unsere Leitung abgebrochen. Ich war aber eigentlich am Ende mit diesem Gespräch, Herr Mittag. Wenn Sie mich noch hören, dann ganz herzlichen Dank. Wir sprachen über die deutsche Bolzplatzkultur, über das Verschwinden und das Wiederbeleben und wir haben gelernt, dass man da durchaus flexibler sein könnte, andere Untergründe und möglicherweise auch mehr Funktionen. Wir sprachen kurz vor dem Start der Fußball-WM mit dem Politikwissenschaftler und Historiker Jürgen Mittag. Sein Buch »Die großen Sänger« gilt als Standardwerk. Sänger respektierten ihn und jetzt ist der Journalist und Stimmexperte Jürgen Kesting gestorben. Der Opernkritiker arbeitete für viele Radiosender. Für den NDR produzierte er 13 Jahre lang eine wöchentliche Musikreihe über große Sänger. Für andere Sänger gab es Serien über Maria Callas oder Wladimir Horowitz. Kesting schrieb für Fachmagazine und die FAZ. Er wurde 85 Jahre alt und ein ausführlicher Nachruf, den finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt gibt's weitere Kulturmeldungen mit Lars Schmidtke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der französische Sänger und Schauspieler Patrick Bruel ist seit dem Morgen in Polizeigewahrsam. Nach Informationen der Staatsanwaltschaft Nanterre ermittelt diese zu den Vorwürfen von 13 Frauen. Sie werfen Patrick Bruel sexuelle Belästigung, versuchte Vergewaltigung und Vergewaltigung vor. Der Polizeigewahrsam kann bis zu 48 Stunden dauern. Caroline Düller.
Die Anschuldigungen beziehen sich auf den Zeitraum zwischen 1997 und 2012. Darüber hinaus gibt es weitere vergleichbare Vorwürfe gegen Bruel, die aber nicht Gegenstand der Befragung während des laufenden Polizeigewahrsams sind. Laut dem Sender France Info hatte die Staatsanwaltschaft Nanterre bereits zuvor in zwei Fällen gegen Bruel ermittelt, diese Verfahren aber eingestellt. Eines davon wurde im Zuge der neuen Vorwürfe bereits neu aufgenommen. Insgesamt haben etwa 30 Frauen Vorwürfe gegen Patrick Bruel erhoben, die der Sänger kategorisch zurückweist.
In New York sind die US-Theaterpreise, die Tony Awards, verliehen worden. Vier gingen an das Musical Schmigadon, eine Adaption einer Apple-TV-Serie. Es wurde unter anderem als bestes neues Musical ausgezeichnet und parodiert Broadway-Klassiker der goldenen Ära wie The Music Man und Oklahoma. Der Tony für die beste Wiederaufführung ging an Death of a Salesman, auf Deutsch Tod eines Handlungsreisenden. Arthur Millers Werk setzt sich mit dem Zerfall des US-amerikanischen Traums auseinander. Es bekam insgesamt 6 Tonys. So wurde unter anderem Joe Mantello für die beste Regie eines Theaterstücks geehrt. Der Preis für das beste neue Theaterstück ging an das Drama Liberation von Bess Wohl über eine feministische Frauengruppe in den 70er Jahren in Ohio. Sie thematisiert Frauenfeindlichkeit, Rassismus und traditionelle Geschlechterrollen. Wohl ist erst die vierte Frau, die einen Tony für das beste Theaterstück gewonnen hat. Durch die Gala führte erstmals die Grammy-prämierte Popsängerin Pink. Sie war die erste Frau, die den Pulitzer-Preis bekam, die US-amerikanische Schriftstellerin Edith Wharton. Jetzt, mehr als ein Jahrhundert später, ist eine bisher unbekannte Kurzgeschichte der Autorin veröffentlicht worden. »The Man Who Saved the World« erschien im »The Strand Magazine«, wie der Guardian berichtet. Die Kurzgeschichte ist im Archiv der Yale-Universität entdeckt worden. Die Novelle handelt von einer Dinnerparty in einem französischen Schloss gegen Ende des Ersten Weltkriegs. Das Essen wird auf einem großen Speisetisch serviert, der zuvor ein Operationstisch für Soldaten war. Angenommen wird, dass der Text nicht vor 1918 geschrieben wurde. Wharton lebte von 1862 bis 1937. Sie hatte selbst Erfahrungen mit Feldlazaretten und schrieb über ihre Beobachtungen. Mehr als ein Viertel der Musikerinnen und Musiker aus Großbritannien hat seit dem Brexit 2020 keine Auftritte mehr in der Europäischen Union. Das berichtet der Guardian und beruft sich auf eine Studie von European Movement UK. Das ist eine überparteiliche Kampagnengruppe, die sich für engere Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU einsetzt. Als Grund nennt die Studie, dass sich Tourneen in die EU nicht mehr lohnen. Das liegt den Angaben zufolge an gestiegenen Zöllen und wegfallenden Fördermitteln. Außerdem gibt es für britische Musikschaffende in jedem EU-Land unterschiedliche Visa-Regeln.
Und jetzt geht es um einen spektakulären Kunstkrimi und um einen jahrelangen Machtkampf zwischen zwei Männern, die handelnden Personen, ein russischer Oligarch und ein Schweizer Kunsthändler. Circa 20 Jahre verband beide eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. Dann vermittelte der Schweizer Yves Bouvier dem schwerreichen russischen Kunsthändler Dmitri Rybolovjev teure Gemälde, unter anderem von Vincent van Gogh oder Picasso. Der Wert ca. 2 Milliarden Schweizer Franken, was der Käufer nicht wusste, dass Bouvier die Werke selbst gekauft hatte und jetzt ein Vielfaches auf den Kaufpreis aufgeschlagen hatte, bevor er sie weiterverkaufte. Das Modell geriet ins Wanken und Rybolovjev warf Bouvier milliardenschweren Betrug vor. Es folgten zahlreiche Gerichtsprozesse, bis sich beide schließlich außergerichtlich einigten. Eine dreiteilige Arte-Doku zeichnet jetzt die gesamte Dramatik dieses Skandals nach. Mein Kollege Carsten Probst hat als Kunstkritiker selbst zu diesem Fall umfassend recherchiert und in vielen Sendungen auch im Deutschlandfunk darüber berichtet. Und er hat sich die Doku für uns schon mal angeschaut. Schönen guten Abend, Carsten.
Hallo, grüß dich.
Ja, also abgesehen von den unglaublichen Geldsummen, um die es hier geht, was hat den Fall denn so besonders gemacht?
Ja, besonders wurde der Fall natürlich zum einen durch diese globale Dimension und das ziemlich unverfrorene Vorgehen natürlich auch von Yves Bouvier, das du eben schon so geschildert hast, also mit dieser Wertemanipulation von Kunstwerken. Bouvier, das muss man auch sagen, war damals zunächst einfach erstmal nur ein großer Spediteur in Genf. Also der hat Lagerräume für reiche Besitzer von Kunstwerken oder anderen wertvollen Gütern bereitgestellt und Rybolovjev war eben einfach nur ein Kunde für solche auch zollfreien Lagerräume. Aber als Bouvier dann gemerkt hatte, dass dieser eben milliardenschwere Sammler, man sagt ein russischer Oligarch eigentlich eben mit einem Schnickschnack, immer mehr Kunst kaufen wollte, da hat Bouvier sein Geschäft gerochen und begann dann eben selbst immer mehr teurere Kunstwerke für Rybolovjev anzubieten. Und die kaufte der, also Bouvier, und schlug dann eben, wie von dir geschildert, auf den Preis etliche Millionen drauf. Also er wurde fast Milliardär durch diese Zuschläge, bevor er sie an Rybolovjev dann eben weitergab. Und von diesen 100 Millionen hat er ein weltweites Netz weiterer Zollfreilager aufgebaut, Bouvier. Und als Bouvier dann hinter den Betrug kam, überzog er Bouvier mit zahlreichen Gesichtsprozessen eben überall. Und das sorgte natürlich für ziemlich viel Aufsehen, weil eben auch mit einem Schlag Licht auf diese ganzen dubiosen Handelspraktiken auf dem Kunstmarkt fiel.
Ja, dubiose Handelspraktiken auf dem Kunstmarkt, versteckte Kunstwerke in Offshore-Firmen und so weiter, manipulierte Preise. Kann man daraus überhaupt eine spannende Dokumentation machen, ohne dass die Zuschauer Kunstexperten sein müssen?
Ja, also spannend finde ich es, was also auch der dänische Regisseur Andreas Dalsgaard zusammen mit dem Co-Autor Christoph Jörg aus dem Stoff gemacht hat. Also das Ganze steigert sich allmählich von Teil zu Teil. Es sind ja drei Teile. Wie sich das denn anfänglich, wo also ziemlich naive Vertrauensverhältnis von Rybolovjev in Yves Bouvier so schließlich in regelrechten Hass, in wirklich eine persönliche Kränkung verwandelt. Wie er also versucht, Bouviers wirtschaftliche Existenz regelrecht zu vernichten und sich die beiden so in einem epischen Kampf verstricken, aus dem dann keiner heil mehr rauskommt. Das verdeutlicht so ganz gut diese Dramatik eines Szene, die wir vielleicht mal anhören können aus dem dritten Teil, in der Rybolovjevs Statement gegen Bouvier vor Gericht zitiert wird und auf die Bouvier dann direkt im Interview auch antwortet.
Yves Bouvier war einer meiner engsten Freunde. Er war oft bei mir zu Hause. Wir haben zusammen gegessen und sind zusammen verreist. Wir haben meinen Geburtstag zusammen gefeiert. Auf Hawaii, in Monaco oder New York. Ich habe ihm viele Jahre vertraut. Ich weiß, dass Herrn Rybolovlev viele Möglichkeiten offenstehen. Dennoch überraschte mich seine Reaktion. Ich hatte nicht damit gerechnet, verhaftet zu werden. Dafür werde ich mein Leben lang bezahlen.
Ja.
Ernsthaft, also er hat nicht damit gerechnet, verhaftet zu werden? Das klingt ein bisschen naiv. Ja.
Nein, ich denke, er hat natürlich mit allem gerechnet und man merkt diese Schicksalsschwere auch schon in der Stimme, wenn Ribolovlev auch seine Enttäuschung von Bouvier schildert, nach dem Motto, wir waren ja Brüder, ne? Wir haben das Brot miteinander geteilt und dann dieser Judas-Verrat geradezu. Und als ich merke, dass du da die Gelder draufgeschlagen hast und Bouvier sagt eigentlich in dem ganzen Streifen immer nur wieder, wieso, ich habe eigentlich nur Kunsthandel gemacht, das machen doch alle so. Also, und die drohende Musik, dann tut ja auch so ein bisschen das Übrige, ne? Dieses Unheil, die Vendetta, die der beschmutzten Ehre dann folgt. Man hat also schon so ein bisschen eher die Qualität eines Mafia-Thrillers, so als Setting von Scorsese oder so, anstelle so einer Dokumentation eines wirklich eigentlich sehr, sehr komplexen Falles.
Ja, so eine Art Mafia-Thriller, hast du gerade gesagt. Diese Doku verspricht ja auch einzigartige Einblicke in die verborgenen Zonen des Kunstmarktes. Erhält man diese Einblicke?
Ja, darüber habe ich auch wirklich gestaunt, muss ich sagen. Ich finde, also sie haben wirklich sehr, sehr viele Leute für die Interviews vor die Kamera bekommen, die damals, als ich recherchiert habe zu dem Fall, nie und nimmer irgendetwas gesagt hätten. Angefangen bei Yves Bouvier, die Leute aus dem Anwaltsteam von Ribolovlev, teils auch sehr enge Vertraute, oder die Anwälte von Sotheby's, die auch verstrickt waren, also nicht die Anwälte, sondern das Auktionshaus. Andere Kunsthändler, investigative Journalistinnen, etwa der New York Times und so weiter. Das sind alles Leute, die man zu der Zeit niemals für ein Interview bekommen hätte, als der Fall noch heiß war. Jetzt, wo der ganze Fall seit einigen Jahren beigelegt ist, kann man sagen, keiner hat wahrscheinlich mehr so richtig was zu verbergen. Jeder will seine Version der Geschichte nochmal öffentlich erzählen. Und dadurch wird dann auch die Kontur dieser ganzen Machenschaften von Bouvier nochmal deutlicher erkennbar. Auch die Strategien von Ribolovlev. Man dachte zum Beispiel damals, irgendjemand ist dem Bouvier jetzt auf die Schliche gekommen. Deswegen gibt's diese ganzen Prozesse. Aber der Film zeigt eigentlich doch, die Serie zeigt eigentlich doch ganz deutlich, das waren alles Racheaktionen von Ribolovlev, die schließlich nur in sich zusammengebrochen sind, weil die Anwältin irgendeinen Fehler gemacht hat von Ribolovlev und dadurch seine ganzen Absprachen mit dem monegassischen Fürstenhaus und mit Belastungszeugen bekannt wurden. Also das ist einerseits, muss man sagen, schon recht packend erzählt.
Gibt es denn irgendetwas, was die Doku auslässt?
Ja, ich finde eben die ganze politische und öffentliche Dimension, das hätte eigentlich viel ausführlicher erzählt werden müssen. Das geht fast ein bisschen unter. Damals sprach ja wirklich alle Welt über diese Zollfreilager, diese dubiosen Handelspraktiken. Da lassen sich in diesen Zollfreilager ja Schätze ohne jeden Zugriff der Justizbehörden verstecken. Ne? Das sind ideale Orte für Geldwäsche, für das Verschieben verbotener Gelder. Zum Beispiel ist einmal in einer Szene im Film ganz kurz eine Fotografie zu sehen, wo Yves Bouvier zusammen mit Nicolas Sarkozy steht. Und Nicolas Sarkozy hat offenkundig einst über Bouvier Kunstwerke an Gaddafi verkauft zu einem maßlos überhöhten Preis. Und diese Gelder konnte Gaddafi quasi so waschen und zugleich damit Sarkozys Wahlkampf finanzieren. Dafür wurde Sarkozy später verurteilt. Also in diesem Skandal verbergen sich unzählige andere, die also noch eine viel größere Dimension haben.
Also ich höre heraus, es geht nicht nur um den Kampf zwischen zwei Männern, sondern da steckt richtig viel Politik auch drin. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Carsten, dann lohnt sich das sehr, in diese Doku reinzuschauen.
Ich würde in jedem Fall reinschauen. Als Einstieg ist es super. Es ist eben schade, dass die Energie für diese ganze Inszenierung letztlich dann nicht mehr gereicht hat, auch noch kritische Informationen so ein bisschen nachzureichen. Das hätte für die Zuschauer im Endeffekt noch eine viel unheimlichere Dimension aufgetan, glaube ich.
Der Oligarch und der Kunsthändler, die dreiteilige Dokumentation, zu finden ab morgen in der Arte Mediathek und für uns vorgestellt von unserem Kunstkritiker Carsten Probst. Carsten, ganz herzlichen Dank dafür.
Danke auch.
Sie gilt als der Geburtsort der Namensgeberin unseres Kontinents, die antike phönizische Küstenstadt Tyros. Hier soll die Prinzessin Europa auf die Welt gekommen sein. Dieser an Geschichte so reiche Ort wurde jetzt einmal mehr zum Ziel für israelische Angriffe. Dabei, das wurde heute bekannt, soll auch eine zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende archäologische Stätte beschädigt worden sein. Berichtet wird von Trümmerteilen und Beschädigungen im Umfeld der römischen Ruinen von Tyros. Mein Kollege Moritz Behrendt beobachtet für Fazit die Entwicklungen im Libanon. Moritz, welche Bedeutung haben denn diese römischen Ruinen von Tyros oder wie sehr prägt das Weltkulturerbe die Stadt dort?
Ich würde sagen, Ruinen prägen diese Stadt. Tyros, auf Arabisch Sur genannt, ist eine der am längsten durchgehend bewohnten Städte der Welt. Seine Geschichte lässt sich bis ins 3. Jahrtausend vor Christus zurückverfolgen, bis in die Zeit der Phönizier. Das ist ein bisschen wie in Rom. Wo man hintritt, gibt es Ruinen. Anders als in Rom gibt es aber auch sehr viele deutlich jüngere Ruinen aus dem aktuellen Krieg, wo Israel kürzlich zwei Krankenhäuser in der Stadt angegriffen hat, aus den letzten Kriegen mit Israel, aus dem libanesischen Bürgerkrieg und auch, das ist heute ganz interessant, aus dem Zweiten Weltkrieg, da war Tyros ein Schauplatz. Genau heute, vor 85 Jahren, vertrieben die Truppen des Freien Frankreich die mit den Nazis verbündeten Franzosen unter der Herrschaft von Marschall Pétain aus der Stadt. Bei aller Geschichte ist Tyros aber auch eine lebendige Hafenstadt, sehr gewachsen in den letzten Jahrzehnten, hat heute vermutlich rund 300.000 Einwohner. Und dieses Wachstum zeigt sich auch in Bauten ganz in der Nähe der Kulturstätten, versperrt zum Teil die Sichtachsen zu den römischen Ruinen.
Ja, was weiß man denn jetzt über die neuesten Beschädigungen an diesen Ruinen, die ja offenbar ganz prägend sind, auch für das Bild der Stadt?
Es gibt noch kein ganz klares Bild. Zerstört wurde ein Verwaltungsgebäude, das natürlich nicht direkt Teil des Weltkulturerbes ist. Auf das Gelände der alten römischen Ruinen sind Trümmerteile herabgefallen und die Verantwortlichen befürchten, dass Säulen, Kapitelle, Sockel und Mosaike beschädigt wurden. Das genaue Ausmaß ist aber noch nicht ganz klar. Für eine Begehung sei es noch zu gefährlich, heißt es aus dem Kulturministerium im Libanon. Die israelischen Angriffe auf den Süden des Landes dauern ja noch an. Auch in der zweiten großen Stadt im Südlibanon, Sidon oder auch Saida genannt, war in den letzten Wochen das Kulturerbe von Angriffen betroffen. Verantwortliche sind dabei, bewegliche Güter in Sicherheit zu bringen. Bei vielen geht das natürlich nicht. Und vom libanesischen Kulturminister Hassan Salameh kommt immer wieder der Aufruf, die kulturellen Stätten im Land zu schützen. Und von diesen Städten gibt es durchaus einige.
Das heißt, man muss jetzt noch mal abwarten, wie groß die Zerstörungen wirklich sind. Libanon ist ja bekannt dafür, dass hier Angehörige der unterschiedlichsten Religionen und Konfessionen leben. Wie sehr spiegelt sich das denn in der Stadt Tyros wieder?
Ja, die Angehörigen der verschiedenen Religionen leben in Tyros wie auch sonst im Land nebeneinander. Und auch manchmal miteinander. Christen und Muslime sind das hauptsächlich. Die große Mehrheit im Süden des Landes und auch in Tyros sind schiitische Muslime. Es gibt aber auch mehrere christliche Viertel. Jetzt im aktuellen Krieg hat Israel auch die Bewohner der christlichen Viertel aufgerufen, die Stadt zu verlassen, weil sich bei ihnen Hisbollah-Kämpfer versteckt haben sollen. Dem wird von libanesischer Seite widersprochen. Viele Christen sagen, diese Informationen seien unzutreffend, während manche Schiiten den Krieg auch als gezielten Feldzug gegen die eigene Konfession sehen, und zwar egal, ob sie Anhänger oder Angehörige der Hisbollah sind oder auch nicht.
Erst Anfang April hat die UNESCO als Reaktion auf israelische Angriffe von Zielen im Libanon 39 Kulturstätten unter erhöhten Schutz gestellt, darunter die archäologischen Stätten von Baalbek und Tyros, das Nationalmuseum in der Hauptstadt Beirut und die Ruinen von Byblos. Dazu gab es einen Sonderetat von rund 90.000 Euro für dringende Maßnahmen. Du hast ja anfangs schon gesagt, Moritz, dass bewegliche Kulturgüter mit solchen Maßnahmen weggeschafft werden können, aber wie konkret ist denn ein Schutz des Weltkulturerbes in einer solchen Kriegssituation überhaupt möglich?
Nun, wenn es ums Geld geht, ist das vermutlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Bewegliche Kulturgüter können in Sicherheit gebracht werden, aber bei den 20 Meter hohen Säulen des Jupiter-Tempels von Baalbek ist das natürlich nicht möglich. Das andere ist natürlich, dass diese Warnung der UNESCO auch bei den Israelis ankommt und die wissen durchaus genau, wo sie was im Libanon angreifen, zum Beispiel auch der Flughafen. Das ist jetzt natürlich keine Weltkulturstätte, wenngleich für die Libanesen sehr wichtig. Der wurde bislang verschont und es gab bislang auch keine direkten Angriffe der Israelis auf Weltkulturerbestätten. Aber Trümmerteile, die herabgefallen sind, können auch Schäden verursachen. Und natürlich sind diese Kulturerbestätten für das Land sehr wichtig, auch touristisch, woran man momentan ja kaum denken mag. Aber natürlich haben die Libanesen momentan noch mit anderen Sorgen zu kämpfen. Wie können 1 Million Binnenvertriebene im Land untergebracht und versorgt werden? Das ist ungefähr jeder Fünfte im ganzen Land.
Vielen Dank, Moritz Behrendt. Wir sprachen über Zerstörungen am UNESCO-Weltkulturerbe im libanesischen Ort Tyros. nach Angriffen durch die israelische Armee.
Sehr gerne.
Ja, und inzwischen hat Ulrike Timm die Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Dienstag gelesen. Hier ist ihre Auswahl, die Fazit Kulturpresseschau.
Es gibt Sätze, die beschreiben eine Wirklichkeit, und es gibt Sätze, die schaffen eine neue, lesen wir im Tagesspiegel. Erinnert wird an das Coming-out-Statement von Klaus Wowereit vor 25 Jahren: Ich bin schwul und das ist auch gut so. Heute klänge der Satz beinahe harmlos, und genau das sei sein größter Erfolg, meint Stefan Andreas Kastorf. Bemerkenswert war der zweite Halbsatz: Und das ist auch gut so. Darin lag die eigentliche Sprengkraft. Er bat nicht um Verständnis, er entschuldigte sich nicht, er erklärte nichts, er stellte fest. Die Botschaft lautete: Das ist kein Makel, keine Besonderheit, kein Problem, das erklärt werden müsste. Es ist Teil meiner Person. Punkt. Diese Selbstverständlichkeit war damals neu, und heute gelte es, sie vielfach wieder zu verteidigen. Wowereits seinerzeit spektakuläres Outing sei erfolgreich gewesen, weil es nicht auf Spaltung setzte, keine Gegner ausmachte und niemanden zum Feind erklärte, meint der Tagesspiegel. Davon kann sich heutige gesellschaftliche Kommunikation vielleicht was abschauen in allen Bereichen. Ich bin ein Massentourist, und das ist auch gut so, schallt es uns aus der Welt entgegen. Keine weitere Referenz an das politische Bonmot, stattdessen: Ja, Rimini, Adria, 30 Minuten auf der Liege brutzeln, kurz im Wasser abkühlen und weiter brutzeln. Im Ernst? Julian Theiler sieht die Millennials, zu denen er sich zählt, als die Generation an, die das Reisen zum Projekt erklärt hat, Selbstfindung, Entdecker gehen, und die nun ordentlich abgekämpft ist von allen Abenteuern, sich nicht mehr wirklich einfach mal erholen kann. Dabei sei diese ganze Reiserei doch letztlich auch nicht mehr als klimaschädlicher Konsum, meint er in der Welt, und deshalb, so seine These, gerne mal das kleine Glück auf der Strandliege samt Braunbrutzeln in Rimini. Wenn Ihnen das denn doch zu wenig ist, vielleicht Barcelona, Gaudí, Sagrada Familia, die Superlativkathedrale? Sie sind da auch nicht allein. Horden von Touristen wollen das sehen, und über den geplanten Kölner Domobolus kann man da nur lächeln. Nicht schlappe 12, sondern 26 bis 40 Euro Eintritt werden verlangt. Dabei ist der Bau noch nicht mal fertig. Okay, das ist der Kölner Dom auch nicht, aber der Sagrada Familia fehlen doch glatt noch das Hauptportal und auch die prunkvollste der drei Gebäudeseiten, die Glorienfassade nämlich. Schadet der Berühmtheit aber nicht, auch wenn die Kathedrale mit der bizarren Silhouette, die die Süddeutsche Zeitung an eine Tröpfelburg am Strand erinnert, mit Bezeichnungen wie besoffene Kunst oder steinerne Missgeburt schon allerhand abbekam. Man kann sich die Sagrada Familia übrigens künftig auch ins Wohnzimmer holen. 12.060 Teile umfasst das Lego-Set, das von Herbst an als größtes Bausteinprojekt aller Zeiten verkauft wird. Was ihr Schöpfer wohl zum Lego-Double sagen würde? Antoni Gaudí, vor 100 Jahren gestorben, ließ sich durch nichts aus der Ruhe bringen. »Mein Kunde hat keine Eile«, sagte er über seinen Bauherrn. Er meinte Gott. All das können Sie in der Süddeutschen Zeitung nachlesen, vom Sofa oder der Liege aus. Und dann können Sie, so Sie mögen, im Kopf gleich weiterreisen, mit Rotkäppchen durch den Wilden Westen. Das Comic-Duo Flix und Reinhard Kleist nämlich lässt in seinem neuesten Werk Lucky Luke auf die Gebrüder Grimm treffen. Und diese Kombi ist sowohl dem Tagesspiegel als auch der Frankfurter Allgemeinen eine große Rezension wert. Lucky Luke ist hier ein recht einsamer Kuhhirte. Sieg, kein Cowboy. Und die deutschen Märchenbrüder waren nie in Amerika. Aber das Ergebnis wird gelobt als liebevolle Hommage, die die Macht von Mythen thematisiert. Dabei stand Zeichner Reinhard Kleist dem Western-Comic zunächst skeptisch gegenüber, sagte er dem Tagesspiegel. Da muss man die ganze Zeit Pferde zeichnen. Die Hölle.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm, und das war Fazit mit Susanne Burkhardt.